das Thema heute leitet, heißt der Millionengewinn vom Minus zum Plus. Hand hoch, wer hat einen Wunsch, aus dem Minus in ein wunderbares, großartiges Plus 1? Naja, ihr schämt euch alle, aber im Herzen eigentlich wäre ich schon froh, wenn ein paar Mäuse mehr auf meinem Konto wären. Vom Minus zum Plus. Und die große Frage ist, wie kommt man dahin? Hier wird eine Anregung gegeben. Wer sich auskennt, ja, wer war schon mal in einer Spielbank? Nein, ich will kein Handzeichen. Aber das ist eine Möglichkeit. Man kann also sehr viel Geld investieren und möglicherweise, wann auch immer, kann es einen Millionengewinn geben. Das zweite, wo es etwas einfacher ist, wo du einfach nur die Hände in den Schoß legen musst und dann vielleicht musst du einen Brief öffnen vom Amtsgericht und da steht dann eine großartige Nachricht drin. Überschrift: Sie sind als Erbe eingesetzt worden. Das kann große Freude auslösen oder eben auch manchmal viel Not. Was hinterlässt der Erblasser? Ein Millionengewinn! Yippie! Jetzt können wir richtig leben. Und es kann umgekehrt auch sein, dass sehr viel Schulden vererbt werden. Auch die können vererbt werden und die muss man rechtzeitig in einer bestimmten Frist, 6 Wochen, glaube ich, ausschlagen. Sonst wirst du Erbe von Schulden. Wer will das schon? Auf keinen Fall. Heute Morgen habe ich euch ein Buch mitgebracht. Das heißt Vom Minus zum Plus. Ist das jemandem bekannt? Er muss mindestens älter als 40 sein. Denn vor 30 Jahren hatte ein Mann Gottes das auf dem Herzen, ein Buch rauszugeben, ein Heftchen, eine Broschüre. Und die lautet Vom Minus zum Plus. Jetzt dürft ihr mal die Hand heben. Wer kennt diese Broschüre? Einige nur. Erstaunlich, erstaunlich. Reinhard Bonnke war Weltevangelist, ganz besonders eben in Afrika und hat Hunderte und Tausende und, jetzt kommt's, Millionen zu Christus führen dürfen. Durch seine einfache, kraftvolle Botschaft. Gott hat ihn bestätigt mit Zeichen und mit Wundern. Und dann hat ihn Gott aufs Herz gelegt: Reinhard, schreibe das. Schreibe das auf und verteile es in Deutschland. Und das ist passiert vor 30 Jahren. Wer 40 ist, der war ungefähr 10 Jahre alt und hat vielleicht dann diese Broschüre auch von Mutti oder Vati in die Hand gedrückt bekommen. Lies mal mit einigen Bildern drin. Es ist nicht so anstrengend zu lesen. Und was ist passiert? 65 Millionen Mal wurde allein für Deutschland dieses Buch gedruckt und in alle Haushalte verteilt. Vom Minus zum Plus. Was steckt dahinter? Das wollen wir doch alle. Hat er einen heißen Tipp, wo du Geld anlegst in Aktien oder eventuell in der neuen Währung, Kryptowährung, kannte er damals noch gar nicht. Oder möglicherweise in Gold und Silber, denn Gold, der Preis, ich hab's gesehen, nur am Aufsteigen. Und wenn du ablebst, wunderbar, dann hat der Goldpreis seinen Höhepunkt erreicht. Und was haben wir heute Morgen schon gelernt? Wo geht dann das Gold hin? An deine Erben. Und das Wort Gottes spricht dazu ganz klare Worte. Heute Morgen gelesen, in der Losung, oben drüber, der Wochenspruch. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel Scheibenkleister. Muss ich da etwa Rechenschaft drüber geben? Jesus wird wiederkommen und sagen, ich habe dir bestimmte Arbeiten und Aufgaben anvertraut, die nur du leisten kann. Und mit meine Frau stocknüchtern sagt sie doch glatt, Hartmut, und du bist Gideon. Ja. Gott hat durch dich vor, zu vielen, vielen Schülern zu sprechen. Wodurch? Ich kann doch nicht in die Schulen gehen und evangelisieren. Hartmut, du hast von den Gideons ein Buch anvertraut bekommen. Das ist die kleine Taschenbibel, das Neue Testament mit Psalmen und mit Sprüchen. Und auf diesen über 500 Seiten, welcher Schüler will die lesen? 777, da bin ich schon und bin immer noch nicht am Ende. Was macht Gott mit diesem Buch? Wie in Cuxhaven, als wir dort sitzen, auf der Bank, rechts eine Frau am Rollator setzt sich neben uns, meine Frau kommt mit ihr ins Gespräch und am Ende dürfen wir ihr eine kleine Taschenbibel, ein kleines Buch überreichen. Und was macht die Frau? Das hat mich betroffen gemacht. Sie schlägt so spontan die Bibel auf und sagt, ach, gucken Sie mal, was hier steht. Und liest einen Bibelvers vor. Ich sage, der ist mir ja noch nicht mal bekannt. Wo haben Sie denn den gefunden? Er sprach direkt in diese Situation hinein. Dieses wunderbare Buch ist das Evangelium Jesu Christi. In Verbindung mit dem Alten Testament, verknüpft mit dem Neuen Testament, ist der Weg vom Minus zum Plus. Und genau das hat Reinhard Bonnke in dieser Broschüre ausführlich umschrieben. Und in diesem Buch stellst du dann plötzlich fest, dass da einer gestorben ist Und wenn du diese Frage vielleicht auch mal deinen Zeitgenossen stellst, sag mal, wissen Sie eigentlich, wer hat das schon mal gemacht, wissen Sie eigentlich, dass einer für Sie gestorben ist? Das ist eine seltene Frage. Sollte für mich irgendjemand gestorben sein? Und Kinder Gottes, die Christen wissen, wie die Antwort lautet, ist da jemand für uns gestorben? Denn bei vielen Zeitgenossen löst dieses erstaunliche Kopfschütteln aus. Für mich sollte jemand sterben? Die Antwort kommt schnell, im Brustton der vollen Überzeugung, das hätte er für mich nicht tun müssen. Kennt ihr das? Oder für oder wegen musste bisher noch kein Mensch für mich sterben? Vielleicht doch. Anders allerdings beim Stellwerkvorsteher in Bad Aibling am 9.2.2016, als die beiden Personenzüge wegen einer Fehleinschätzung auf dem gleichen Gleis zusammenstießen und 11 Tote und 85 Verletzte zur Folge hatten. Musste meinetwegen einer sterben? Ich bin kein Stellwerkvorsteher. Ich bin auch kein Pilot, der ein Flugzeug zum Absturz gebracht hat. Aber sind wir uns einer Schuld bewusst, wo wir am Tode eines Menschen beteiligt waren? Vielleicht als nahestehender Angehöriger, der den Arzt zu spät herbeigerufen hat? Musste durch mich jemand sterben? Als Verkehrsteilnehmer, der ein Kind mit dem Auto aus Versehen überfahren hat? Eine schreckliche Lebensgeschichte, wer sowas vorweisen muss und sagen, durch mich ist ein Mensch gestorben. Ist Jesus durch mich gestorben? Hab ich ihn angenagelt? Oder als überlastete Mutter und zahlungsunwilliger Erzeuger, die beide auf keinen Fall ein weiteres Kind mehr haben wollten, musste da Leben sterben? Und sollte Jesus für mich an meiner Stelle gestorben sein? Oder durch meine Schuld? Oder wegen meiner Schuld? Das ist eine spannende Frage, die nach einer Antwort verlangt. Bin ich Urheber am Tode Jesu? Und die Reaktion der allermeisten Zeitgenossen: Davon weiß ich nichts. Ich will übrigens auch gar nichts davon wissen, weil das eine verrückte Idee der christlichen Religion ist. Denn mit einem schlechten Gewissen will man zahlende Mitglieder gewinnen und mit dem eingeredeten Schuldbewusstsein will man Menschen im Sinne der christlichen Religion nur manipulieren. Kennst du diese Antworten, wenn du im Gespräch bist mit Zeitgenossen? Hier wird die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Zu Deutsch: Wir überheben uns über unseren Schöpfer, indem wir die Evolutionstheorie den Vorrang einräumen. Da gibt es wenigstens kein ewiges Gericht. Keine Sünde, die vergeben werden müsste. Wir handeln nach dem Motto: Tu Recht und scheue niemand. Aber selbst in diesem Zitat von Karl Simrock, er war ein Dichter 1802 bis 1876, wurde der erste entscheidende Satz aussortiert. Der lautete nämlich: Fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Nein, diese Vokabel Gott wollte man auf keinen Fall in dieser Kurzaussage haben. Und von unserem Rechtsverständnis sehen wir aber sofort ein: Wo Schuld eingetreten ist, ist Wiedergutmachung zumindest notwendig und muss angepeilt werden. Aber als zweites ist auch eine Strafe erforderlich, wenn die Schuldfähigkeit des Betreffenden vorliegt. Denn auf praktiziertes Unrecht muss Strafe folgen. Ich weiß nicht, wer hat schon einmal eine Gerichtsverhandlung in seinem Leben miterlebt? Wer saß schon mal auf der Anklagebank? Herr Ulrich, Sie wollen Ihre Miete nicht zahlen. Nur 3 Monate, Sie müssen sie 6 Monate zahlen. Aber wieso denn? Der Vermieter wollte uns doch loswerden. Und da haben wir so früh wie möglich uns eine neue Behausung gesucht und gefunden. Und deshalb sind wir nur bereit, 3 Monate zu zahlen. Und der Richter sagte: Hier gibt es einen Vergleich. Sie zahlen noch die Nettomiete 3 Monate weiter. Und ich war ganz entrüstet, weil ich dachte, ich wäre im Recht. Eine Anklage ist einfach unangenehm, stimmt's? Und gibt es tatsächlich eine Instanz, die höher als die menschliche Gerichtsbarkeit einmal über unser Tun und Lassen zu Gericht sitzen wird? Das ist die spannende Frage. Gibt es eine höhere Instanz, die einmal über unser Tun und auch Lassen, also auch Unterlassungssünden, gibt es? Es gibt so ein Gebot der Nächstenliebe bzw. der Hilfe. Wie heißt das, dieses Gebot? Dass man einen Menschen nicht einfach auf der Straße verrecken lassen darf. Und danke, unterlassene Hilfeleistung. Strafbar. Geht nicht. Interessiert mich nicht. Habe ich nicht gesehen. Gibt es eine Instanz, die alles beobachtet und alles sieht? Ja, wir wollen einmal der Bibel Gehör schenken. Und die Bibel ist der Spiegel. Jetzt kommt es. Es ist grausam, was die Bibel sagt. Unseres gottlosen Treibens. Angefangen bei der Schuldzuweisung von Adam auf Eva. der Brudermord des Kain an Abel und der angemaßten Überheblichkeit der Menschheit beim Turmbau zu Babel und so weiter und so weiter. Wenn du die Bibel liest, es ist ein Spiegelbild des menschlichen Herzens und da ist wirklich nicht viel Gutes drin. Der ganze Sünden- und Lasterkatalog wird auf vielen Seiten der Bibeln haarklein aufgelistet. Echt unangenehm für den Gutmenschen, den Humanisten, den Selbstgerechten. Will Gott uns ein schlechtes Gewissen einreden? Hat er es nötig, seine Beobachtungskamera inklusive Tonaufzeichnung immer und überall mitlaufen zu lassen, um es später genüsslich uns unter die Nase zu reiben? Ist das unser Gott? So denken wir. Aber das ist nicht der Gott der Bibel, ihr Lieben. Er hatte die Schöpfung in Harmonie und Ordnung und mit ehrlicher Liebe und echter Freude vorgestellt. Aber der Mensch ließ sich durch die Jahrhunderte vom Satan, dem Bösen, zum Krieg und zur Zerstörung von Volk und Familien verführen. Machtgelüste, Herrscherallüren und Egoismus ließen den Menschen über manche Leiche gehen. Und Gott als Heiliger? Kann er das Unheilige, das Sündige, das Verbrechen nicht tolerieren? Denn sonst, dann wäre er ungerecht. Die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes verlangt die gerechte Strafe. 3. Mose 19, Vers 2. Da wird dem Volk Israel sehr deutlich gemacht, was sie für eine Bestimmung haben. 3. Mose 19, Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel. Altes Testament. In der Wüste. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein. Ich bin heilig, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das sollte Mose dem Volk Israel einbläuen, verdeutlichen, zu einem heiligen Lebenswandel auffordern. Das heißt, für Gott heilig, für Gott abgesondert. Da hören wir auf seine Stimme. Da führen wir seine Aufträge durch. Heilig heißt, ich bin für Gott da. Nicht nur 5 Minuten Morgenzeit, stille Zeit, Herr, rede jetzt. Da habe ich 5 Minuten für dich Zeit. Ansonsten, du weißt, mein Tag ist ausgefüllt, ich habe viele Aufgaben. Sondern durch und durch in all deinen Entscheidungen, dass du Gott mit einbindest. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das war das Gebet Samuels und Gott hat hineingesprochen. Und er wird auch in deinem Herzen hineinsprechen, dort, wo du erstmal deine Ohren auf Empfang einstellst. Und dann ist es noch ein Gewöhnungsprozess. Höre ich Gottes Stimme? Eigentlich weniger. Können wir Gottes Willen in Erfahrung bringen? Habt ihr da eine Idee? Was bietet sich da an? Sonst mache ich einen Vorschlag. Ich gebe euch dann allen hier eine kleine Taschenbibel. Und da redet Gott durch, das sage ich euch. Sowas von deutlich, sowas von klar, sowas von unmissverständlich. Und da gibt es keine Ausrede mehr. Wenn du sagst, ja, was redet Gott? Was will Gott eigentlich? In diesem Wort findest du an, wie wir uns entscheiden sollen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen, wie wir gegenüber Gott uns verhalten sollen. Und an seinem erwählten Volk Israel demonstrierte Gott sehr bald den Unterschied zwischen einem Gott wohlgefälligen Verhalten und dem gottlosen Treiben seines Volkes. Gericht und Gnade können wechselweise aus der Geschichte Israels studiert werden. Nur es brauchte keine dauerhafte Besserung des menschlichen Wesens hervor. Gab es nicht. Es trat nicht ein. Sie haben es alles erlebt, was es bedeutet, Gott loszuleben. Haben wir Deutschen erlebt, was es bedeutet, im Dritten Reich zu leben? War das Gott wohlgefällig? Haben wir daraus gelernt? Ja, Amen. Die Kirchen waren nach dem Krieg oder vor dem Krieg voll? Was meint ihr? Nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Sie haben Gott gefragt, sie haben Gott gesucht, sie haben das Elend gesehen ihres Verhaltens und ihrer Schuld. Und um Vergebung gebeten. Und hat Gott dem deutschen Volk Gnade geschenkt? Aber ein deutliches Ja, Dankeschön. Ich sage, Gnade bedeutet verdient, oder? Weil wir ihm zu fromm waren. Auf keinen Fall. Gnade ist unverdiente Liebe. Und die hat unser deutsches Volk in reichlichem Maße angefangen beim Wirtschaftswunder in Deutschland erlebt. Wir konnten Gutes tun bis nach Israel, aber hatten natürlich die Toten nicht wieder lebendig gemacht. Aber die Schuld war da. Das Bewusstsein, wir haben uns in Verantwortung vor Gott und den Menschen total daneben benommen. Und der sich demütigt und der sich beugt, kriegt von Gott Gnade. Erfährt, wenn er aufrichtig ist und ehrlich, erfährt er die vergebende Liebe Gottes. Und die macht uns sprachlos. Die macht uns dankbar. Die macht uns zu Hoffnungsträgern, dass du es deinen Mitmenschen berichten und bezeugen kannst. Wir haben einen gnädigen Gott in der Vergangenheit erleben dürfen. Und wir sehen in unserer heutigen Zeit, das dritte Mal Christopher Street Day hat stattgefunden. Ihr könnt euch die Show im Fernsehen angucken. Ihr könnt sogar daran teilnehmen. Und ihr könnt selber entscheiden, wie viel das zur Ehre Gottes gereicht für seine Geschöpfe, die er gemacht hat. Im Anfang schuf er einen Mann und 10 Frauen, damit der Mann sein Vergnügen hat. Hört auf mit diesem Unsinn. Ein Mann und eine Frau, das war sein Plan. Und heute erleben wir einfach einen Mix, eine Verdrehung, die uns auf die Knie bringt. Und wir rufen zu Gott und sagen, Herr, erbarme dich unser. Gott als Heiliger, kann er das Unheilige, das Sündige, das Verbrechen nicht tolerieren? Nein, dann wäre er ungerecht. Gott wurde schließlich Mensch. Alle Appelle, alle Warnungen brachten nichts. Gott wurde Mensch in Christus Jesus. Und er gab sich herunter auf der Ebene des Menschen. Auge in Auge sah er den Hass, spürte den Neid und erlebte die Bosheit seiner Feinde am eigenen Leibe. Am Karfreitag wurde das Todesurteil über ihn gesprochen. Er, der Kranke heilte, Gebundene befreite, Sündern die Schuld vergab, Barmherzigkeit und die Liebe Gottes predigte. Er passte nicht in das religiöse Weltsystem der damals geistlichen Führer von Schriftgelehrten und Pharisäern. War er eine Bedrohung für die Besatzer, die Römer? Nein, es war einfach die wandelnde Anklage gegen ihren eigenen Gerechtigkeitssinn. Sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wussten scheinbar ganz genau, was gut und richtig, böse und falsch war. Und seit Mose, dem größten Propheten Gottes, stand für das Volk Israel fest, Schuld und Sühne, sie wussten das, stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Schuld, die schwer wiegt, muss gesühnt werden. Um der Gerechtigkeit willen, schon von unserem menschlichen Verständnis her, würden wir doch nicht einfach sagen, ach, das ist egal, ich habe 6 Kinder, wenn davon 2 ermordet wurden, wir haben ja noch 4. Geht's noch? Schon unser menschliches Herz drückt es aus auf. Sünde muss eine Bestrafung folgen. Und zwar, sagt Gott, nur durch ein geopfertes, unschuldiges Blut von Tieren. Durch geopfertes, unschuldiges Tierblut von Rindern, Schafen, Ziegen und Tauben war eine Bedeckung der Schuld im Volk Israel möglich. David hat es einmal ausgedrückt im Psalm 32, Vers 1. Wohl dem, dem die Sünde vergeben ist, dessen Schuld bedeckt ist. Er hat gejubelt. War er ein Schuldiger geworden, David? Ja, natürlich. Wir wollen das nicht einzeln ausführen. Ihr könnt es nachlesen im Alten Testament. Und er hat Buße getan über seinen schlimmen Lebenswandel. Blut ist eigentlich der Garant für das Leben. In 3. Mose 11, 17, Vers 11 können wir es lesen, was denn Blut für eine Bedeutung hat. Des Leibes Leben ist im Blut. Ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist. Für einen schuldigen Lebenden musste Blut fließen. Im Alten Testament war es Tierblut. Genau vorgegeben, in welcher Form, auf welche Art und Weise das Opfer gebracht werden muss. Und das finden wir doch als Naturschützer und Tierliebhaber so gemein, wenn ein liebes Tier, ein Lamm für unsere Fehler sterben soll. Das zeigt aber auch, welche Fehleinschätzung wir in Gottes Augen unterliegen, wenn wir uns selber ein Rechts- und Wertesystem selber zurechtbasteln. Ein Auszug daraus. Hand abhauen bei Diebstahl. Steinigung bei Ehebruch. Blutrache bei Totschlag. Kennen wir alles? Menschliche Konstrukte. In 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9, finden wir auch einmal, wie das Volk Israel sich vergriff. 21, 4 bis 9. Sie zogen vom Berge Hor auf dem Weg gegen das Schilfmeer, das sie um die Edomiterland hinzögen. Und das Volk ward verdrossen auf dem Wege. Sie waren in der Wüste. Hitze. Die Lebensmittel wurden zugeteilt, direkt vom Himmel. Einmal Wachteln, Manna, dann wieder kein Wasser zu trinken. Sie waren verdrossen auf dem Wege und redeten wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und unsere Seelen ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr weder Wasser noch Brot vom Himmel. Er sandte feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, das viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk und da sprach der Herr zu Mose, mache dir, und jetzt kommt die Lösung, die wir fast nicht glauben wollen oder können, mache dir, was denn? Eine eherne, also eine kupferne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Jetzt wird's noch verrückter. Wer gebissen ist, da sind viele gebissen worden. Was gibt die Antwort? Wo ist das Pflaster? Wo ist das Serum, dass wir weiterleben? Halt dich fest, wie die Antwort lautet. Wer gebissen ist, siehe und sieht sie an, der soll leben. Hast du das verstanden, was das beinhaltet? Du hast einen Schlangenbiss, au, und schreist, mich, ich wurde auch gebissen, ich bin ein Todeskandidat, helf mir! Und die sagten alle, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Dann kam einer durchs Lager gelaufen, schnell, Mose hat gesagt, er hat eine Schlange aufgerichtet und wer auf diese Schlange schaut, diese eherne Schlange, der wird leben. Du bist ein Märchenerzähler. Au, das tut weiter weh. Und andere haben gesagt, wo ist die Schlange? Dann gehe ich dahin. Wo ist sie? Und dann haben sie von Ferne die Schlange des Mose gesehen. Er hat sie aufgerichtet am Stab. Und jeder, der auf sie sah, und das sprach sich rum, mir hat es geholfen. Geh doch hin, bitte mach es. So ein Unsinn. Das ist doch schon Zauberei. Gott hat es angeordnet und wenn Gott etwas spricht, dann ist es das Beste. Du hörst auf zu diskutieren, sondern du handelst nach dem Wort Gottes. Und wer auf die Schlange schaute, der starb nicht, sondern er wurde genesen. Mose hat es so getan. Und da sehen wir, nur wegen der anklagenden, vorwurfsvollen Worte gegen Mose und gegen Gott schickte er die Schlangen. Erst als Mose fürbittend eintrat, bekam er den Auftrag für diese eherne Schlange und sie hoch aufzurichten. Und du denkst, das ist ein seltsamer Zauber. Wer die ansieht, der wird nicht sterben, der überlebte. Liebes Herz, wenn du im Neuen Testament beheimatet bist, wenn du die Bibel ein Stück weit weißt, dann kannst du dich jetzt in diesem Augenblick an diese eherne Schlange erinnern und sagst, sowas ähnliches im Neuen Testament gibt's ja auch. Da wurde einer ans Kreuz gehängt. Und die Bibel sagt, die, die auf ihn sehen, werden leben und nicht sterben. Die ihm glauben, dass das das Schuldopfer Gottes ist, dass Gott selbst seinen Sohn in diese Welt sandte, auf dass jeder, der ihn sieht, ihm glaubt, ihm vertraut, nicht sterben wird. Ja, sagst du, aber die sind doch schon Millionen vor mir alle gestorben. Richtig, der Leib ist tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen, die Gott schenkt. Frommer Märchenerzähler, wer soll dir das glauben? Ist schon mal einer von den Toten zurückgekommen? Ja, Jesus sowieso. Und dann gibt's auch viele andere Berichte, die bestätigt haben, es gibt ein Weiterleben nach dem Tode. Die Bibel, das Wort Gottes, bezeugt es von Anfang an auf den ersten Seiten bis zur Offenbarung. Merkst du, es gibt nicht nur unsere 70, 80 Jahre, sondern es gibt ein Leben in Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus. Aber welche sind das, die bei Jesus leben, die erkannt haben, ich bin gebissen worden von der Sünde, die hat mich gepackt. Ich habe diesen Trieb in mir, das zu tun, was ich nicht will. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das sagt Paulus. Aber Gott sei Dank, dass seine Gnade über uns gekommen ist, dass wer auf die Schlange, wer auf Jesus blickt, auf den erhöhten Christus, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er hat den Tod, die Trennung von Gott auf sich genommen, damit wir die Todgeweihten das Leben durch Glauben an Jesus Christus geschenkt bekommen. Und dieser Tausch ist rational einfach nicht zu erklären. Vom Minus zum Plus, wo du in einem Defizit vor Gott lebst. Und ich habe es heute Morgen noch gelesen. Es wird ein Gericht kommen. Ich habe es eingangs zitiert. Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Da habe ich aber Angst vor. Für die, die ihr selbstsüchtiges Leben selbst bestimmen und die sich nicht von Gott hineinspucken lassen in die Suppe, so sagen sie sich, lass mir doch mein Leben hier nicht einfach vermiesen, sondern die voll Vertrauen sagen, Gott, dein Wort ist wahr, dein Wort ist richtig und ich will mich danach richten. Die erleben, wie aus ihrem Minus ein großartiges Plus wird und dann siehst du mit einem Mal aus dieser Horizontalen, wo du bisher als Mensch gelebt hast. Was heißt die Horizontale? Das ist das menschliche Zwischeneinander. Nicht, wenn ich jetzt bei Rot an der Ampel halte, dann hat das Gründe, die Straßenverkehrsordnung sagt, bei Rot rüberfahren kostet 150 Euro und noch ein Strafpunkt in Flensburg. Darf ich das machen? Ist doch nur ein rotes Licht. Ist ja lächerlich. Wer hält denn da an? Versuche es. Und deinen Führerschein, den kannst du dir irgendwann bei der Polizei wieder abholen. Vielleicht nach einem Eignungstest. Da gibt es klare Regeln auf der Ebene der Horizontalen. Da gibt es das bürgerliche Gesetzbuch, das regelt, wie wir miteinander umgehen, was Erbschaft angeht, was Ehebeziehungen angeht. Bürgerliches Gesetzbuch für uns Menschen auf dieser horizontalen Ebene. Aber es bringt uns nicht in den Himmel. Das ist die horizontale, gut geregelt versuchen wir, ein gutes Miteinander zu leben und zu führen. Bis da aber dann Gott gesehen hat und er sandte seinen Sohn vom Himmel auf die Erde. Und die, die an ihn glauben, werden leben und nicht sterben. Was steigt von der Erde zum Himmel auf? Ich mach's mal vor oder so. Das Gebet, das Dankgebet. Und da du auch noch einen Mund hast, kannst du sogar, und eine Stimme, kannst du Gott sogar dafür danken, loben und preisen. Mit einem Mal merkst du, aus dem Minus, aus dem Miteinander, dass wir so halbwegs klarkommen, durch Jesus, von Gott auf die Erde gesandt, nach unten, umgekehrt, der Dank steigt nach oben, wird in deinem Leben ein Plus. Da stand es, ich habe es gesehen. Musste Jesus für dich sterben? Ja, wer an ihn glaubt, Johannes 3, 18 und 36, wird nicht gerichtet. Merk es dir heute. Und hat das ewige Leben. Und wer nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern, das ist ja schrecklich, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Er hat alles getan, um uns, unser Leben, zurückzugewinnen. In Einverständnis, im Einvernehmen mit ihm, dass er sagt, ich habe die Lösung für euch. Die Frage ist, glauben wir dem Evangelium? Und diese gute Botschaft darfst du in der kommenden Woche weitertragen. Und da du sagst, ich kann aber nicht viel reden, fühlt sich wie Mose, ich habe keine guten Worte. Da reichen zwei Worte. Bitteschön. Wie? Und dann? Das soll das Evangelium sein? Ja. Du nimmst dieses Buch in die Hand und ich habe es gerade erst gestern, vorgestern war es, auch einer Verkäuferin übergeben. Ich sage, bitteschön. Guck drauf. Oh, danke. Das finde ich ja großartig. Und was ich nicht gesagt habe, wenn Sie in diesem Buch lesen, beten Tausende von Leuten für Sie. Habe ich nicht gesagt, aber ich habe es oft anderen schon erzählt und die gucken mich erstaunt an und sagen, wie, die kennen mich doch gar nicht. Ich sage, wir sind 240.000 Gideons auf der Erde und ich gehe davon aus, dass 1% wenigstens betet und bei 1% hier der Rechenkünstler, 245.000, 1% sind dann, ja, 2.400 und noch was. 2.000 Leute beten, ist das übertrieben, und Tausende von Menschen beten für sie. Und ich gehe davon aus, auch heute wieder habe ich gesagt, Herr, die das Buch bekommen, das Evangelium, es ist ja nichts Besonderes, es ist ja nicht die Geschichte von Gideon, sondern es ist das Evangelium, wenn wir das weitergeben und sagen, bitteschön, du darfst doch sagen, darf ich Ihnen das mal ausleihen? Dann kannst du nachfragen, haben Sie schon gelesen? Ich hätte es gern wieder, weil es so wertvoll ist. Oh ja, da muss ich mich anstrengen. Lass dir etwas einfallen, dass du Menschen für das Reich Gottes gewinnst, für sein kostbares Evangelium. Denn der Messias, Jesus, lädt dich heute ein, ihn, den Gekreuzigten und Auferstandenen, zu deiner eigenen Errettung anzurufen. Tu es und du wirst von Gott erhört. Und wer das möchte, auch im Anschluss, der kann gerne mich ansprechen. Ich habe ein Übergabegebet von Johannes Hansen, die sagen, das hätte ich gerne auch heute praktisch umgesetzt. Ich habe immer wieder Zweifel, bin ich ein Kind Gottes, ja oder nein, habe ich einen richtigen Entschluss gefasst. Dann dürfen wir hinterher noch zusammen das Gebet sprechen, das Übergabegebet, was in einer feinen Art und Weise von Johannes Hansen verfasst wurde und was schon vielen, vielen Menschen zum Segen geworden ist. Und das wünsche ich euch, dass ihr als Botschafter der Hoffnung in diese Woche startet oder in die Ferien, die sind nun vorbei. Dann kommt der Alltag wieder, oh, der graue Alltag. Nutze diese Gelegenheiten, die du hast und frag, Herr, rede, dein Knecht, deine Magd, altersdeutsch, ich weiß, dein Fan hört. Amen. Herr, wir danken dir, dass du durch dein Evangelium unsere Herzen erreichen konntest. Es ist ja von dir geschenkt, Herr. Unsere Überredungskünste sind es, sondern es ist dein Handel. Es ist dein Kreuz, das du vor unseren Augen aufgerichtet hast. Und die Entscheidung fällt, glaube ich dem Wort Gottes. Hier sind wir. Mach uns zu Segensträgern. Amen.